Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress neu denken. Es ist wieder soweit, das nächste super inspirierende Interview in meinem Podcast steht an. Ich hatte die Chance, den Unternehmer, Gründer und Miterfinder von Bionade, Peter Kowalski, in Berlin zu treffen. Wir unterhalten uns ganz offen über die Gründung und den Weg von Bionade zu einem wahnsinnigen Erfolgsprodukt. Wie er es geschafft hat, mit seiner Familie zusammen aus einer Brauerei ein Produkt herauszuentwickeln, also eine Limonade, die eigentlich für Kinder gedacht war, was ich bis dahin auch nicht wusste, dahin zu entwickeln zu einem wirklichen Markterfolg. Das Ganze ging über 10 Jahre. Wir sprechen über diese 10 Jahre, wie er in der Zeit mit Stress umgegangen ist, wie er mit den Investoren und Banken umgegangen ist. Wir sprechen eben über diesen Stress als Gründer, als ja auch Startup, damals in den 80er Jahren wurde das Wort noch nicht so benutzt, aber auch den Stress im Alltag während dieser Zeit. Also wie hat er es geschafft, das so hinzubekommen, um da wirklich kraftvoll daraus hervorzugehen. Eine super inspirierende Geschichte, die, kleiner Spoiler, am Ende eine sehr interessante Wende nimmt mit Bionade. Heute lebt Peter mit seiner Freundin in Berlin und hat ein neues Unternehmen gegründet, InYou. Super inspirierend, super spannend. Und so kam auch der Kontakt, da ich die Geschichte von Peter gehört habe und gesehen habe, was er dort gerade macht. Ein Produkt entwickelt oder Produkte entwickelt, die dir Energie geben. Die Energie, die du brauchst, um du zu sein. So steht es auf der Homepage. Ich dachte, okay, die Energie, die ich brauche, um ich zu sein, das passt so perfekt zu meinem Podcast. Daher war der Wunsch, einfach Peter zu sprechen. Und es hat funktioniert und wir haben uns da ausgetauscht. Also in dem Gespräch erfahrt ihr super viel über Stress während Gründung, während schweren Zeiten, neue Gründung und wie geht er jetzt damit um. Und für alle die, die nach dem Gespräch Interesse an InYou haben, konnte ich einen kleinen Rabattcode mit Peter vereinbaren und seiner Freundin, die später auch noch dann im Podcast mit dabei ist. Wenn ihr Produkte mal testen wollt, mit dem Rabattcode STRESSNEUDENKEN bekommt ihr 20% auf eure erste Bestellung bei InYou. Ist ja auch Weihnachten, ne? Deswegen passt es, glaube ich, auch ganz gut. Alright, so viel der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Peter und Luise, die später auch dann mit dabei ist. Ich wünsche euch eine super schöne Weihnachtszeit, falls ihr es vorher noch hört. Einen guten Rutsch ins nächste Jahr und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge, die ich für 2020 aufnehmen werde. Macht's gut und bis dahin, euer Matthias. Ciao, ciao. Hallo Peter, schön, dass ich bei dir hier bei InYou in Berlin quasi im Labor sitzen kann und mit dir einen Podcast aufnehmen darf.
Hallo Matthias, grüß dich.
Schön, dass es geklappt hat. Mhm. Lass uns gleich mal einsteigen mit der ersten Frage in meinem Podcast. Hattest du heute schon Stress?
Ja, ich hatte heute einen ganz besonderen Stress, schon gleich heute früh um 7 Uhr. Da hat nämlich ein, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, Vodafone legt gerade ein neues Kabel an unserem Bürgersteig und die haben mein Motorrad zugebaggert. Und so ging der Tag im Prinzip los. Das war jetzt kein schlimmer Stress, mhm. Das steht jetzt da in so einer Baustelle. Mhm. Ja, und wir sind ja ein kleines Unternehmen, das jetzt nach vorne strebt und sich ganz gut entwickelt so in den letzten Wochen und Monaten. Und natürlich hatte ich heute auch schon eine Menge Stress hier in der Firma.
Ja. Okay, aber der Stress ist für dich so alltäglich und du gehst damit so locker mit um.
Genau, ich hab ja ein bewegtes Leben schon gehabt und da hat Stress oder Belastbarkeit oder wie gehe ich eigentlich mit der Herausforderung um, immer eine sehr große Rolle gespielt. Und vielleicht habe ich sowas wie meinen eigenen Rhythmus gefunden, um damit umzugehen.
Das klingt super spannend, weil ich ja bewusst heute hier bei dir bin, bei InYou, weil ich deine Geschichte gehört habe von Bionade, wie ihr 1985 gestartet seid, damals war ich 5 Jahre alt, und das Produkt irgendwann zur Marktreife gebracht habt und dann es verkaufen musstet.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Peter möchte ich gerne mal kennenlernen, wie er durch diese Jahre durchgegangen ist und wie du mit diesem Druck umgegangen bist. Also schreiben wir noch mal so 85 ein, wie alt warst du da, was waren so die ersten Ideen und wie seid ihr damals vorgegangen, um Bionade groß zu machen?
Ja, also eigentlich kann man sagen, Bionade ist eine echte Stressgeschichte.
Okay.
Und 85 war ich ungefähr 17. Mhm. Und der Gedanke von Bionade kam uns, wir haben eine kleine Brauerei in der Rhön gehabt, die nicht besonders gut lief. Und die Idee war, was kann man in einer Brauerei noch machen, was so eine Kraft hat, dass man die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte darauf ein Geschäftsmodell aufbauen kann. Mit der Ausbildung und dem Wissen, die wir gut finden, nämlich als Braumeister und in der Rhön, also mitten in der Natur. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine gebraute Limonade im Prinzip. Also das Wissen eines Braumeisters angewendet auf ein zeitgemäßes Getränk, nämlich eine Limonade. Und im ersten Schritt sollte die sogar für Kinder sein.
Okay.
Also es sollte die Uridee war die gesunde Kinderlimonade. Der normale Kunde auch heute nimmt aber Bionade nicht so wahr, obwohl sie in allem die perfekte gesunde Kinderlimonade ist. Ja. Und dieser Idee sind wir dann im Prinzip nachgegangen und haben jetzt versucht, mit unseren Gerätschaften in der Brauerei diese Idee von etwas Gebrauten, was aber jetzt kein Alkohol produziert, weil es sollte ja für Kinder sein, umzusetzen. Und das hat uns ungefähr 10 Jahre lang beschäftigt. Wir waren aber überzeugt davon, dass dass der Weg richtig ist, weil wenn man sich die Getränkelandschaft anguckt, fängt die an mit Wasser und Säften und hört dann irgendwann mit Wein und Bier und Schnaps auf. Und alle Produkte haben eins gemeinsam, sie kommen alle aus der Natur, sind also alles Dinge, die der Mensch eigentlich zufällig entdeckt hat. Ja? Bier und Wein, das sind Zufallsprodukte, die hat der Mensch ja nicht erfunden. Und die einzige künstliche Ausnahme darin haben die Limonaden gebildet, die jetzt nicht immer natürlicher geworden sind, sondern immer chemischer und künstlicher. Und wir wollten mit unserem Wissen da eigentlich einen dagegen setzen. So war das für uns die biologische Limonade und deswegen heißt es auch so, nämlich Bionade.
Okay. Also ihr seid damals quasi aus der Brauerei mit eurer Mannschaft, mit eurer Belegschaft losgestartet und wolltet quasi den Limonadenmarkt revolutionieren.
Genau, wir wollten Revolution machen. Also, in der Rhön, die Rhöner sind alle so ein bisschen starrsinnig und eigenwillig und unser Ziel war schon, dass wir den Getränkemarkt revolutionieren. Und die Revolution war sogar so groß, dass wir gesagt haben, wir machen ein Produkt, wo wir andere Brauereien einladen, auch da mitzumachen, um ein Gegenmodell zu Cola und Co. zu entwickeln, die jetzt Softdrinkhersteller sind. Und diese riesigen Softdrinkhersteller machen eins, sie füllen zwar auf der ganzen Welt ab, das heißt, sie zapfen da die verschiedenen Rohstoffe und Ressourcen an, bringen aber die Wertschöpfung nur an einen einzigen Punkt, ja? Zum Beispiel Atlanta.
Ja.
Ja? Und dagegen wollten wir ein revolutionäres Getränkekonzept entwickeln, dass wir nämlich eine regionale Brauerei finden, die das Produkt vor Ort herstellt, es in der Region verkauft wird und die Wertschöpfung und die Wertschätzung dafür in der Region bleibt. Das war der revolutionäre Gedanke. Der hat jetzt nicht so gezündet 1985, die Leute hatten also andere Ideen, aber das war das, was uns angetrieben hat. Und das Interessante war, dass mein Stiefvater von Anfang an gesagt hat, Peter, das muss so groß werden wie Fanta.
Hat er gesagt?
Ja.
Okay.
Und das fand ich im Nachhinein sehr bemerkenswert, weil das ist auch, das ist ein gewisses Mindsetting, das man aufmacht. dass man nicht sagt, ja komm, wir gucken mal, sondern nee, das ist ein ganz klares Ziel. Und das Interessante war, dass keiner von uns eine Vorstellung hatte, wie groß eigentlich Fanta ist, mhm, oder welche Dimensionen das einnimmt. Und wir mit unseren 15 Mitarbeitern waren da eher, naja, tollkühn, sorglos, mhm, als wir das ausgesprochen haben. Aber ich fand es im Nachhinein eine sehr wichtige, mhm, Sache, dass man nämlich eigentlich weiß, wo man hin will, mhm, und nicht sich treiben lässt und guckt, wo man landet. Mhm. Ja? Es hat ja viel damit zu tun, wie man sein Leben lebt. Und das eine ist halt, dass man aus eigenem Antrieb etwas macht, und das andere, dass man die Dinge auf sich wirken lässt. Mhm. Ja, und mit unserer Fanta-Idee sind wir dann insofern am Anfang, als wir das Produkt dann entwickelt hatten, nach 10 Jahren relativ schnell gefloppt, weil wir gedacht haben, okay, wir haben jetzt das Produkt fertig, mhm, jetzt werden wir alle reich. Das Problem war, dass die Arbeit dann erst losgeht, mhm, nämlich bis dahin bist du ja alleine im Labor oder mit deinen, mhm, eigenen technischen Problemen beschäftigt, und plötzlich stellst du dich dem Markt, und der Markt der alkoholfreien Getränke ist so, dass niemand in Deutschland Durst leidet. Das heißt, der Wettbewerb ist sehr, sehr groß, mhm, und der Wettbewerb, ich sage jetzt mal, um die Kehle oder um das, was der Verbraucher trinkt, ist extrem und ist ungefähr 3 bis 4 Mal vom Angebot größer, als man jeden Tag trinken kann. Und das war uns überhaupt nicht bewusst, weil wir auch aus einem Geschäftsmodell kamen, wo das schon immer so war, dass wir Kunden hatten, die unser Bier bestellt haben. Also das war irgendwie für uns völlig normal, dass jemand die Produkte kauft. Und dass wir jetzt aber plötzlich zu Cola und Co. oder zu riesigen Mineralbrunnen im Wettbewerb standen und da ein absoluter No-Name waren, das war für uns eine, ja, ich sag mal, recht, eine Erkenntnis, die uns recht hart getroffen hat, mhm, so möchte ich es mal formulieren. Ja.
Das klingt super spannend, weil du beschreibst quasi so die Phase von Anfang 20 bis Ende 20 so in deinem Leben,
ja,
wo du quasi, heute würde man sagen, beim Startup, es war schon, mhm, was da, die Brauerei war da,
ja,
wo du quasi reingestiegen bist.
Ja.
Wie bist du in der Zeit mit dem Druck umgegangen, mit dem, ja, Stress? Weil den stelle ich mir schon immens vor. Ich habe dort meine Mitarbeiter seit Jahren, die produzieren Bier. Ja. Und dann kommt ihr reingelaufen,
ja,
stellen wir uns so vor, sagt, heute machen wir Limonade.
Ja.
Wie war das für dich und wie war das für dein Umfeld?
Also wir hatten eigentlich 3 ganz unterschiedliche Stressarten gleichzeitig. Mhm. Also die eine war, dass wir jetzt ja mit diesen 10 Jahren ausprobieren ein Wahnsinnsgeld verbraucht haben. Mhm. Und eigentlich immer mehr in so eine Art Schuldenfalle reingelaufen sind oder Abhängigkeit. Und dann haben wir beschlossen, okay, eine Möglichkeit ist, dass wir selbst eine Disco betreiben.
Eine Disco?
Ja, mhm, die war, also wir hatten an der Brauerei eine Festhalle, die mein, mhm, Großvater noch gebaut hat. Und die Festhalle haben wir beschlossen, die bauen wir zur Disco um.
Okay.
Das heißt, wir hatten wirklich extrem zeitlichen Stress, weil wir unter der Woche in der Brauerei gearbeitet haben und das ganze Wochenende in der Disco. Mhm. Das heißt, wir haben immer 7 Tage gearbeitet, alle. Und der Sonntag war eigentlich der schlimmste Tag, weil da bist du irgendwie um 3 oder 4 ins Bett und musstest ja um 7 Uhr am Montag früh wieder aufstehen. Also hast du 2 Stunden geschlafen und das war, zum einen war das wirklich körperlich, mhm, das hat uns körperlich sehr gefordert. Mir war das damals relativ egal. Ich war so jung, dass ich, das hat mir nichts ausgemacht, wenn ich geschlafen habe. Der andere Stress war, dass wir permanent in Geldsorgen waren. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich permanent Existenzangst gehabt, was jetzt nicht der schönste Stress ist, den man haben kann. Also es ist der bohrt sehr. Mhm. Ne? Also man wacht davon nachts auf, man hat Sorgen. Man überlegt sich, ob das denn doch alles so richtig ist. Also es ist ein sehr, ja, zersetzende Art von Stress. Und die dritte Art war, dass wir mit dem, was wir vorhatten, überhaupt nicht wussten, ob das jemals klappt.
Ja.
Das war sowas wie, erkläre ich es denn den Leuten? Also wir hatten Mitarbeiter, die gesagt haben, also ich gucke mir das nicht länger an, ich gehe. Mhm. Ihr vernachlässigt das Kerngeschäft, nämlich die Brauerei, so stark, dass das eigentlich fahrlässig ist. Und ihr beweist ja seit vielen, vielen Jahren, dass ihr das andere nicht hinkriegt. Mhm. Das heißt, wir hatten jetzt plötzlich, die guten Mitarbeiter sind alle gegangen, die schlechten sind geblieben. Es gab auch einen, der gesagt hat, ich bleib bei euch, wir ziehen das durch, ich glaube daran. Und das Interessante war, dass wir unserer ganzen Bekanntschaft total leid getan haben. Also okay. Wir haben das überhaupt nicht gemerkt. Also wir waren so armselig im Eindruck, dass die uns jetzt mit allem versucht haben anzusparen und zu loben. Und so haben die ersten Getränkeproben von Bionade, die wir denen als Geschmacksmuster gegeben haben, gesagt, es schmeckt köstlich. Dabei hat es wirklich gräuslich geschmeckt. Das war so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal von rückwirkend betrachtet, so eine Art Wirbelsturm, in dem wir da drin waren. Das Interessante ist aber, dass man sich daran gewöhnt.
Ja? Das ist spannend.
Also man merkt irgendwann nicht mehr, dass das wirklich stressig ist, was man da tut. Man denkt, okay, so ist es halt. Ja, das ist es halt, was ich jetzt tue. Genauso wie es, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, es gibt einen Goldfisch in einem Aquarium und es gibt denselben Goldfisch, der im Atlantik um sein Leben rennen muss, jeden Tag. Und und beide sagen aber, okay, das ist jetzt mein Leben und wissen gar nicht, dass das andere jetzt auch noch lebbar ist. Und das fand ich sehr interessant, als wir aus dieser Phase rausgekommen sind, zu bemerken, dass wir sowas wie völlig furchtlos geworden sind, weil wir uns an diesen Stress so gewöhnt haben und alles Pillepalle war. Ich habe mit Gerichtsvollziehern verhandelt. Wir mussten, also eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich nach Hause kam nach dem Studium, war, dass ich 5 Mitarbeiter entlassen musste. Ich habe dann sowas wie die Geschäftsführung übernommen, weil die Banken uns nur noch Geld gegeben haben, wenn ich gleich mit in die Verantwortung gegangen bin. Und ich musste Leuten, die 40 Jahre bei uns gearbeitet haben, sagen, wir müssen dich jetzt entlassen. Und wir können dir das aber nicht bezahlen, du musst freiwillig gehen. Und das war schon hart. Ne? Und das Schlimme war aber, dass man sich wirklich, ich sage jetzt mal, ja, ähnlich wie vielleicht jemand, wie ein Soldat oder so, an diesen Zustand gewöhnt und den als normal empfindet und nicht sagt, hey, das ist hier alles gar nicht normal, wir müssen hier raus, wir müssen uns wieder beruhigen und wir müssen wieder ein normales Leben führen. Weil ja nach diesen 10 Jahren Entwicklung kamen ja nochmal 10 Jahre, wo Bionade dann überhaupt niemand haben wollte, die ja genauso schlimm waren. Und die waren jetzt aber eigentlich noch härter, weil wir von außen permanent wiedergespiegelt bekommen haben, wie schlecht wir eigentlich sind mit unserem Produkt. Ja, also okay, wir haben natürlich ein ganz anderes Feedback bekommen. Wir hatten jetzt keine freundliche Hülle mehr von Mitarbeitern, von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, hey, komm, das kriegen wir alles hin, sondern wir hatten plötzlich Wettbewerb, den Markt, den Marktleiter, der gesagt hat, das Zeug könnt ihr wieder mitnehmen, das trinkt ja gar keiner. Und das hat uns natürlich alle auch noch belastet. Und dann war noch etwas, das eigentlich die ganze Spur mitgelaufen ist, das war die permanente Geldnot. Also wir haben ja Bionade aus der Situation heraus entwickelt, dass wir Geld gebraucht haben, haben uns dann 10 Jahre lang noch mehr in den Schuldensumpf reingeforscht, und haben die ersten 7-8 Jahre in der Markteinführung auch noch sehr viel Geld verbraucht. Und dadurch waren wir immer in Abhängigkeiten. Wir hatten natürlich viele Institutionen, die uns auch noch Geld gegeben haben. Und wir hatten dann auch Leute, die gesagt haben, okay, ich glaube daran, ich sehe, das entwickelt sich, aber nur zu meinen Konditionen. Und dieses dem Geld nachlaufen ist uns zum Schluss eigentlich auch zum Verhängnis geworden, weil wir dann so gewachsen sind und Bionade ist dann doch so groß geworden wie Fanta. Mhm. Und das hat so viel Kapital gefressen, dieses Wachstum, dass da natürlich tolle Investoren gekommen sind, die uns keine schönen Angebote mehr gemacht haben, aber die wir dann nicht mehr ausschlagen konnten, weil wir in dieser Wachstumsphase drin waren. Ne?
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil du beschreibst wirklich drei Punkte, die so 17 bis 27, so in der Zeit, die 10 Jahre bis 95, in der Disco arbeiten, um irgendwie das, was ihr eigentlich machen wollt, am Laufen zu halten.
Ja.
Körperlich sehr anspruchsvoll, ne, weil Montag ist auch wieder da. Du beschreibst sehr schön die finanziellen Nöte und auch der Umgang mit den Mitarbeitern hast du auch beschrieben. Wie bist du mit diesen konkret umgegangen? Also hast du irgendwas für dich gehabt oder hast du diese Fähigkeit angeboren oder war das dein Stiefvater, dein Bruder, Mutter? Wie habt ihr das geschafft, an diesen drei Stressoren, vielen reicht da schon einer von,
ja,
da weiterzulaufen?
Also, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die so einfach beantworten kann. Also zum einen bin ich von der Konstitution so, dass ich wirklich eine Menge aushalte. Ja, also mir macht das jetzt keine Angst, aber es gab viele Situationen, wo Leute neben mir im Vertrieb einfach irgendwann gesagt haben, Peter, wir müssen jetzt hier anhalten, ich kann nicht mehr. Wir müssen was essen oder uns ausruhen. Und für mich war das nicht anstrengend bis dahin. Das ist sowas wie ein Segen oder ein Fluch. Ja, das kann man jetzt sehen.
Ja, klar.
Ja. Aber es hat was damit zu tun, dass ich, ich glaube auch, ich bin in der Lage, aus mir selber Kraft zu schöpfen. Also es gibt ja sehr viele Leute, die brauchen Dritte oder eine andere Energiequelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viel Kraft aus mir selber heraus entwickeln kann. Ja, und die Disco zum Beispiel war ein Punkt, an dem ich gelernt habe, ich kann mich ja nicht mit jedem anlegen, bis es knallt. Ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich mit dem in Resonanz komme, in Anführungszeichen, oder auf eine Wellenlänge, dass er mich versteht und beide das Problem nicht mehr haben. Ja, also in der Disco, unsere Disco hat 1500 Leute, das war eine große Disco.
Okay.
Ja, und du hast bei 1500 Leuten garantiert einen Vollidioten dabei, immer. Ja, und der hat die Power, den ganzen Abend zu kippen. Insofern musste man sich immer mindestens einmal am Abend mit so einem Wesen, nenne ich es mal, auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob das schon angeboren war oder ob ich das in der Disco erst gelernt habe. Ich kann unheimlich gut spüren, ob Leute verstehen, was ich ihnen sagen will oder nicht. Und das hat mir immer geholfen, weil ich mit meiner Ausdauer dann so lange reden konnte, bis ich das Gefühl hatte, sie haben es jetzt verstanden. Oder ich wusste, wo kriege ich sie? Und zwar jetzt nicht im hinterhältigen Sinne oder in der Falle, sondern was interessiert sie? Oder wo sind sie auch begeisterungsfähig?
Okay.
Ne? Und das ist etwas, was mir immer geholfen hat. Aber das hat natürlich nichts mit der Stresskompensation zu tun. Aber ich würde sagen, dass das Hauptziel war oder der Hauptgrund war, dass ich das aushalten konnte.
Hat die Vision von größer wie Fanta werden, war das etwas, wo du dich dann ausgerichtet hast und gesagt hast, nee, okay, interessant.
Überhaupt nicht.
Okay.
Also es war mir, also ich habe am Anfang war mir das sogar peinlich, Bionade zu sagen am Telefon. Also es war Also es war jetzt ein Gemeinschaftsprojekt unserer Familie, Bionade, und die Idee war so groß, dass wir gesagt haben, okay, das könnte schon was werden, aber wir haben natürlich durch unser tagtägliches permanent gezeigt, dass wir es nicht hinkriegen. Und dann fand ich Bionade am Anfang auch, es waren ja jetzt die 80er Jahre, ne? Da hieß alles Aventis oder irgendwelche englischen Fantasienamen hatte. Infineon, ne? Siemens, die IT-Sparte von Siemens hieß dann Infineon. Und dass wir dann mit Bionade daher kommen, ja, ein gebrautes Getränk aus der Rhön, das fand ich eher doof damals. Weil es war ja die bunte neue deutsche Wellezeit, wo viel auf, ja, die 80er waren ja total positiv bunt. Ja, und mit Bionade waren wir sowas wie geerdet, traditionell und nicht so cool. So möchte ich es mal formulieren. Was aber der Ansatz war, um es langfristig als Geschäftsmodell, da war eben wichtig, dass es nicht cool sein darf. Und insofern fand ich das am Anfang eher ein bisschen, nicht so schick. Und ich wusste nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Also ich bin da eher ein bisschen realistisch veranlagt, dass ich sage, okay, 15 Leute in der Rhön, hier ist keine Kaufkraft, keine Brauerei will es mit uns machen. Wie soll das denn so groß werden wie Fanta? Ja? Aber dann ist natürlich eins nach dem anderen passiert, was uns, ich habe ja, also mein Spruch ist ja oft, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und immer wenn wir gedacht haben, okay, jetzt, das war's jetzt, ist irgendwas passiert, was uns selber auch wieder bestärkt hat, dass meine Mutter hat immer gesagt, wir stehen unter einem guten Stern.
Das ist der spannende Punkt, weil so wie du das beschreibst, gab es dort, du hast das ausgehalten, das war für dich klar, du machst es jetzt, hast es auch nicht so wahrgenommen, obwohl ich dich jetzt als sehr empathischen Mensch auch wahrnehme, wahrscheinlich damals auch schon. Und jetzt passiert was, du sagst, da kommt ein Lichtlein her unter einem guten Stern. Was waren denn die Lichtlein? Also wie, auch um aus dieser, sagen wir, Phase, wo es nicht so gut lief, mal in diese Hochphase von Bionade reinzutauchen mit dir. Was waren die Lichter und wo hast du gemerkt, okay, jetzt läuft's?
Also es gab jetzt verschiedene Lichter. Also ein Licht war zum Beispiel, dass ein ganz großer internationaler Getränkekonzern gekommen ist und hat gesagt, er will eine Lizenz.
Okay.
Und weil wir ja vorher schon ziemlich viele Sachen versucht haben, hat mein Stiefvater gesagt, aus Spaß, also bevor ich mit euch rede, müsst ihr erstmal $1 Million so als Vertrauensbeweis, als Scheck da lassen.
Also $1 Million sollten... Genau, vor, vom so ersten
Art,
Gespräch.
So eine Art, dann rede ich, das hat er eigentlich auch Spaß gesagt.
Okay.
Und dann hat der gesagt, das kann er nicht entscheiden und er muss rückfragen. Dann hat der Dieter gesagt, ja, frag mal rück. Ja. Und dann kam der und hat gesagt, es geht in Ordnung, er hat den Check dabei. Und das waren jetzt Sachen, wo wir gesehen haben, okay, da glaubt auch noch jemand anders dran. Das war sowas wie eine Bestärkung von außen, die du ja auch brauchst, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Ja, du kannst ja nicht permanent von dir überzeugt sein, wenn außenrum schüttelt alles nur im
Kopf. Klar,
ja. Und das andere war, dass wir jetzt auch, wir hatten so viel Schulden, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und mit diesem Scheck waren jetzt auch unsere ganzen Gläubiger, die jetzt vor allem ortsansässige Banken waren, total baff und haben gesagt, okay, vielleicht haben wir das nur nicht richtig verstanden, was die da machen. Ja? Das war jetzt ein Lichtlein, was wirklich auch mit der Wertschätzung zusammenhängt, die wir da oder die Leidenschaft, die wir in das Produkt reingetan haben. Ein anderes Lichtlein war, dass wir in der Phase, wo wirklich nichts mehr ging, davor standen, Insolvenz anzumelden. Es war noch ein bisschen vorher, bevor Bionade auf den Markt gekommen ist, und wir mussten da immer einen außergerichtlichen Vergleich in Raten bezahlen. Und diese Vergleichssumme war wieder fällig. Mhm. Und wir hatten das Geld nicht. Und wenn man das Geld nicht zahlt pünktlich, lebt die ganze Forderung wieder auf. Das heißt, der ganze Vergleich ist hinfällig. Mhm. Und es ging um wahnsinnig viel Geld. Und dann hat meine Mutter uns eines Sonntags in den Garten gerufen, hat gesagt, sie muss uns was sagen. Und ist dann, wir sind dann in den Garten gekommen, mein Bruder und ich. Und meine Mutter stand da mit dem Dieter, unserem Stiefvater, und einer Flasche Sekt und vier Gläser. Und wir waren so ein bisschen, hä? Und wir waren uns sicher, dass, also ich habe mit meiner damaligen Frau schon gesprochen, wo kriegen wir Geld her? Dann hat die Tanja gesagt, sie geht jetzt wieder voll arbeiten, dann bleibe ich halt zu Hause. Und also alles war schon im Setting so, okay, das war's jetzt. Und dann sagt meine Mutter, also ich muss euch was sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, was musst du uns denn sagen? Dann sagt sie, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Und dann sage ich, ja, wie meinst du das? Ja, wir haben genug Geld, um diesen ganzen Vergleich zu bezahlen. Dann habe ich gesagt, Mutter, du weißt schon, wie viel das ist. Sagt sie, das Geld reicht. Dann sage ich, ja, und wo hast du das her oder wo kriegen wir das her? Dann hat sie gesagt, ich habe im Lotto gewonnen. Und zwar ein Sechser mit Zusatzzahl. Wie viel Geld das genau ist, weiß ich nicht, aber es reicht. Und das waren jetzt alles Sachen, wo wir irgendwie gedacht haben, okay, das, also meine Mutter ist da viel, ich sag mal, zugänglicher solchen Themen. Die hat auch mal vor ein paar Jahren zu mir gesagt, Peter, weißt du überhaupt, warum wir das alles euch angetan haben, in Anführungszeichen? Und da sage ich, nee, da sagt sie, ja, ich habe das geträumt, dass das groß und erfolgreich wird.
Bionade.
Ja, und wenn sie das damals zu mir gesagt hätte, wäre ich weggegangen.
Ja.
Und das waren natürlich jetzt alles Sachen, wo wir von außen gesehen haben, okay, das ist jetzt so schräg, das hat schon irgendwas damit zu tun, dass wir das jetzt in die Welt bringen.
Mhm.
Und das hat uns natürlich auch total gefallen. Und so war dann auch, also so irre war dann das Leben auch. Ne? Und also es war nicht langweilig.
Das Leben damals, ja. Als dann lief.
Ja. Jetzt ist es auch nicht langweilig, aber damals war es auch nicht.
Ja, das heißt, so 10 Jahre nichts und dann der Lottogewinn, ja. so zeitlich ungefähr, weißt du, wann das dann war?
Der Lottogewinn war so Ende der 80er, Anfang der 90er.
Okay, also noch nicht marktreifes Produkt.
Genau.
Aber okay.
Genau. Und dieser Großkonzern ist gekommen so 96, 97.
Okay.
Kurz nach der Markteinführung. Und dann sind natürlich Sachen passiert, die, also eine Geschichte, das ist auch, finde ich, eine tolle Geschichte. Wir hatten also eine uralte Brauerei, ja, die jetzt, das ist ja der Grund, warum Bionade dann so aussah, nämlich eine Bierflasche mit einem Kronkorken drauf. Sowas.
Ach, das war das Erste?
Genau.
Ah, okay.
Ja, das war das, was wir füllen konnten.
Ja.
Und jetzt kam Stern TV oder Spiegel TV, das weiß ich nicht mehr so genau, und haben ein Interview geführt mit mir. Und die haben das Interview in der Füllerei geführt. Und ich stand also an so einem Band, wo die Flaschen immer vorbeiliefen und die Kamera war auf mich gerichtet und hinter mir war die Waschmaschine zu sehen, die Flaschenwaschmaschine. Und die Flaschenwaschmaschine war ungefähr 40 Jahre alt damals. Sie bestand nur noch aus Rost. Und wir haben die dann einfach weiß gestrichen, weil es dann besser aussah als Rost. Und das, also die Flaschen sind da gekommen, plötzlich hat es einen riesigen Schlag getan. Und mein Bruder ist ins Bild gekommen, die Maschine ist stehen geblieben. Mein Bruder ist ins Bild gekommen mit einer Eisenstange, die er unten in die Maschine reingerammt hat und so gehebelt hat.
Mhm.
Und in der nächsten Sekunde ist unser Schlosser mit so einem großen Vorschlaghammer gekommen und hat genau da hinten geschlagen, wo mein Bruder gehebelt hat. Mhm. Und die Journalistin hat gefragt, Herr Kowalski, was ist hier los? und ich habe gesagt, ach, das ist nur eine Kleinigkeit. Gleich geht's weiter. Ja, einen knallroten Kopf gekriegt, gleich geht's weiter. ist genauso gesendet worden.
Okay.
Es ist dann auch gleich weitergegangen, weil dieses Problem ist öfters aufgetreten bei der Waschmaschine. Und also es war so Anfang 2000 ungefähr, 2003, 2004. Und wir hatten in Hamburg einen Händler. Und das ist dann ausgestrahlt worden. Und dann hat mich dieser Händler angerufen und hat gesagt, Herr Kowalski, Sie müssen sofort nach Hamburg kommen. Dann sage ich, ja, was ist denn? Dann sagt er, ich habe diesen Bericht gesehen, das ist ja eine Katastrophe, Sie müssen sofort kommen. Und dann sage ich, ja, ist es wichtig? Ja, es ist total wichtig. Also es war unser größter Kunde, ich also da hochgefahren. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich habe das gesehen, das geht so nicht. Ihr braucht, Bionade läuft immer besser, ihr braucht neue Maschinen. Wir müssen jetzt mal an einem Konzept arbeiten, dass ihr mehr Geld verdient. Ja? Und dass ein Händler, die normalerweise einem immer nur die Schuhe ausziehen und das letzte Hemd haben wollen, dich anruft und sagt, komm mal her, wir müssen mal zusammen einen Schlachtplan entwickeln, wie ihr mehr Geld verdient. Das fand ich jetzt auch wirklich ein Lichtlein.
Wollte gerade sagen, passt wieder in die Lichtlein rein. Ne?
Genau. Und das sind alles Sachen, die uns passiert sind, die, wo ich auch nicht wusste, okay, strahlt dieses Produkt so, dass so ein Händler sich zu so einer Aussage hinreißen lässt oder wirken wir so hilflos oder ist es beides zusammen? Wir hatten halt schon immer die Devise, dass wir es so zeigen, wie es ist, weil alles war so marode, dass du es gar nicht kaschieren konntest. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass immer alles echt ist und wir immer die Wahrheit sagen. Mhm. Und das hat die Leute, glaube ich, auch begeistert, dass jemand mal sagt, wie es ist und nicht, wie es gern hätte oder wie es eigentlich sein sollte. Und dieses authentische, ich sag mal, ein bisschen hilfsbedürftige, ehrliche war, glaube ich, auch etwas, was diese Lichtlein angelockt hat, so möchte ich so formulieren.
Weil dann ging es ja auch danach richtig los, ne? So Anfang der 2000er.
Ja.
Was war denn das Jahr, bei den Rückblicken betrachtet, dass du sagst, okay, da war nicht nur Lichtlein, da waren die Lampen an. Also ja. Was war das, welches Jahr war das?
Es ging 2005 los, am 31. Januar um 19.30 Uhr.
Wann?
Echt? Am 31. Januar um 19.30 Uhr.
Okay. Ja.
Und zwar hat Galileo einen Bericht über Bionade gebracht. Und die haben zum ersten Mal das verständlich rübergebracht, was wir, ich sag mal, versucht haben, jahrelang den Leuten zu erklären. Also man muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, wir sind ja keine Marketing-Genies gewesen. Wir waren ja eine Brauerfamilie aus der Rhön. Mhm. Und ich bin ja auch nicht als Ökopionier oder als Strategieexperte auf die Welt gekommen, sondern das hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt oder angeboten. Das war natürlich etwas, was wir überhaupt nicht konnten, nämlich in einer kurzen, knappen, bebilderten Sprache den Leuten erklären, was das Geile an Bionade ist. Ja? Was für uns völlig klar war. Ja. Und das hat so gut geklappt, dass Leute gekommen sind und haben gesagt, Peter, ich habe den Bericht gesehen und ich habe jetzt verstanden, was du 10 Jahre versucht hast, mir zu erklären.
Also Leute, die du kanntest, kamen dann...
Genau, und das war schon so ein Knickpunkt, so ein Klickpunkt. Und das konnte man relativ gut ausmachen, nämlich ist eine Woche später die Biofach losgegangen, die ist immer Anfang Februar. Und die Biofach ist die weltgrößte Biomesse in Nürnberg und vorher hatten wir da immer so einen kleinen Stand und wir mussten immer auf den Gang gehen, dass Leute überhaupt, also wir mussten die so reinschieben, weil freiwillig überhaupt keiner gekommen ist. Und bei der Biofach war es so, dass wir uns auch schon wieder aufs Reinschieben eingestellt haben, weil wir das überhaupt nicht wussten, was das für eine Dimension hat. Und dann aber plötzlich hunderte von Leuten kamen, die wissen wollten, was das ist, weil sie von ihrem Sohn geschickt wurden, weil ihr Mann das gesehen hat, weil die Frau das unbedingt trinken will. Und das hat man wirklich gespürt, dass sich da was verändert hat. Und das hat natürlich dann auch beflügelt. Also am Anfang konnten wir das überhaupt nicht glauben, weil wir haben ja 20 Jahre geschoben. Mhm. Ja, und dass jetzt plötzlich einer sagt, hey, das ist ja total geil, was ihr hier macht, komm, ich ziehe euch das mal. Mhm. Das war so eine gewisse Fassungslosigkeit. Und so ging es mir eigentlich auch mit Hamburg. Bionade ist ja in Hamburg sehr, sehr groß gestartet, bevor es andere Regionen in Deutschland nachgemacht haben oder auch Bionade verkauft haben. Und dann hat ein alter Freund gesagt, Peter, du musst mal hier hochkommen, du musst dir das mal angucken, ich zeig dir das mal. Die Leute lieben Bionade. Und dann habe ich gesagt, ich kenne niemanden, der das liebt, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen und dann ist er mit mir durch das Schanzenviertel gelaufen, an die Universitäten. Dann ist er mit mir zu Gruner und Jahr rein, die hatten das in der Kantine. Und da hat er gesagt, guck mal, Peter, die trinken alle Bionade. Und dann bin ich sowas wie nach Hause gekommen und habe gesagt, das ist ja unvorstellbar. Also das glaubt man ja dann gar nicht, wenn man 20 Jahre lang etwas gemacht hat, was wirklich erfolglos war, dann zu sehen, dass die Leute das toll finden. Das war sowas wie, also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hey, also wie man das aus Filmen kennt, wir schmeißen jetzt mit dem Geldschein um uns, sondern es war eher Fassungslosigkeit, weil wir jetzt ja ein ganz anderes Leben gelebt haben. Ne? Und dass plötzlich jemand sagt, nee, ihr müsst jetzt nicht mehr, ihr müsst euch nicht mehr beschimpfen lassen, die Leute lieben euer Produkt. Das war jetzt für uns eher sowas, wo wir gesagt haben, okay, das können wir dem jetzt trauen oder wann wird das wieder so, wie wir das kennen? Mhm. Ne? Und das war aber auch gut, dass das so passiert ist.
Kurz im Stress, in der Phase war das gleich, hast du es anders wahrgenommen?
Der Stress war genauso, nur positiv. Mhm. Das heißt, wir mussten Leute einstellen, wir hatten zu kleine Stromkabel, die Waschmaschine ist kaputt gegangen, es musste eine neue her. Wir hatten also jetzt plötzlich anderen Stress. Mhm. Wir hatten auch den Stress, dass wir im Prinzip die Brauerei aus so einer Art Dornröschenschlaf erweckt haben. Und die das eigentlich gar nicht wollte. Ja, also wenn man Maschinen 30 Jahre lang nicht wirklich gut behandelt oder gut behandeln kann, dann sagen die auch, nee, hab jetzt keine Lust. Mhm. Und das war aber alles positiver Stress. Aber es war dann so, dass Bionade alles vereinnahmt hat. Also wir hatten kein Privatleben mehr.
Okay.
Wir mussten nur noch arbeiten. Mhm. Also wir mussten viel mehr arbeiten als zu Disco-Zeiten. Also es war eher so, also wir haben dann auch noch nachts teilweise gearbeitet. Mein Bruder und ich, wir waren beide von der Ausbildung, sind wir beide Braumeister. Es war dann total spannend, wer welchen Bereich übernimmt, weil ja wir eigentlich nur Techniker sind. Mhm. Haben das dann ausprobiert, dann mussten wir mit Kunden Verhandlungen führen. Es war auch Stress. Ja? Ich bin jedes Jahr 40.000, 50.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, habe dabei telefoniert, geraucht, Kundengespräche geführt. Das ist auch ein stressiges Leben, aber es war für uns sowas wie Entspannung, weil es die positive Seite vom Stress war.
Ne? Hatte zwei Seiten, genau.
Und diese negative, dieses Durchbohrende war dann weg, aber vom Aufwand her war es genauso schlimm. Mhm. Und dieser Stress hat dann eigentlich 3 Jahre angehalten. Und das war schon, also wir hatten zum Beispiel immer Silvester. Silvester war für uns ein neuralgischer Punkt im Jahr. Weil da fliegen Raketen hoch und wenn man eine Brauerei hat, hat man sehr viele Plastikkisten.
Okay.
Und das Wichtigste ist eine Feuerversicherung. Mhm. Ja, Feuerversicherung ist aber extrem teuer. Ja, und war immer so, ich sage jetzt mal so 10.000, 15.000 Euro. Und wir haben die eigentlich nie rechtzeitig bezahlt. Und wir wussten, okay, also man hat sowas wie eine Also das Finanzamt und alle Gläubiger lassen einen über die Weihnachtszeit in Ruhe. Es nennt sich Weihnachtsfrieden. Mhm. Oder, und man weiß aber, okay, danach geht es wieder los. Ja? Und wir hatten 2 Jahre, es war von 2006 auf 2007 und von 2007 auf 2008, es waren 2 Silvester, wo wir wussten, das kommende Jahr wird noch besser als das alte, mhm, und wir gehen sorglos da rein. Ja, es waren also in diesen 20 oder damals schon 25 Jahren 2 Jahre. Mhm. Und im dritten Jahr ging es dann schon wieder los mit negativem Stress, weil da ein Mitgesellschafter von uns fast Insolvenz anmelden musste und die Banken dann das Regiment übernommen haben bei dem und wir plötzlich mit Leuten reden mussten, die einfach nur abcashen wollen.
Okay.
Und das hatte jetzt überhaupt nichts mehr mit der Idee von einem nachhaltigen, ökologischen Getränk für Kinder zu bringen. Mhm. Also die Leute haben wirklich Bionade geliebt. Wir haben tolle Sachen gemacht. Wir haben alles, was Kinder in ihrem Talent fördert, was ihr Potenzial fördert, haben wir gesponsert. Alles. Man hat mit jeder Flasche Bionade haben wir 3 Cent in Jugend trainiert für Olympia, mhm, gesponsert, was so ein außerschulischer Talentwettbewerb ist. Und plötzlich haben wir mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, naja, das ist ja alles schön und gut, aber Herr Kowalski, wir müssen hier mehr Geld verdienen. Mhm. Ja? Und dann haben wir gesagt, dann haben wir einfach gesagt, ihr könnt wieder gehen.
Wollten sie aber nicht wahrscheinlich.
Das interessiert, ne, uns nicht. Ja. Und dann haben die uns sehr schnell signalisiert, dass sie nicht gehen. Mhm. Und dann haben wir ganz andere Seiten von Wirtschaft kennengelernt. Also nicht die, dass sich der Markt verschließt, sondern die, wie man Druck aufbauen, mhm, kann. Und dann haben wir plötzlich mit Einschreiben vom Amtsgericht zu tun gehabt. Dann bin ich als Geschäftsführer meines Amtes enthoben worden. Dann haben es Geschäftsanteile eingezogen worden. Also dann ging ein Spiel los, was auch Stress war.
Absolut.
Das war, ja, dann sowas wie Denver Clan oder Dallas. Ja, das war irgendwie, was du nur aus dem Fernsehen kennst. Und das hat dann auch nochmal 4 Jahre gehalten.
Diese Zweckehe?
Genau.
Okay.
Und diese Auseinandersetzung, wie findet man einen neuen Investor oder einen neuen Gesellschafter, war eigentlich die schlimmste Zeit, mhm, weil die unmittelbar ohne Anhalten aus der positiven Zeit herauskam. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich im Flug, haben wir 50 Tonnen Blei dran gekriegt und sind, mhm, in dieser Sekunde auf den Boden gekracht und alles war anders.
Also am Schluss habt ihr auch dann Bionade verkauft.
Ja.
Nehmen wir uns kurz mal mit rein, was hat das mit dir gemacht? Dieser Verkauf und der Prozess zu wissen,
ja,
das passt hier nicht. Und
also, was hast du gemacht? Wir haben, also es hat uns natürlich fassungslos gemacht, weil wir waren dann, also wir haben uns mit den Leuten auch angelegt, wirklich. Also wir sind ja streitbare Leute, ne? Und die haben uns dann auch gezeigt, wo der Hammer hängt.
Okay.
Und ein Bekannter von mir hat gesagt, Peter, wenn du dich mit solchen Leuten anlegst, dann musst du dir vorstellen können, dass du alles verlieren kannst. Nur wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du wirklich mit denen in Verhandlungen, mhm, gehen, weil alles andere spüren die und haben dich sofort am Wickel und wissen, wo du verwundbar bist. Und ich konnte mir das vorstellen, irgendwann, und habe das auch beherzigt. Ich habe das meiner Mutter und meinem Bruder erklärt, die haben das nicht in der Form verstanden. Mhm. Und das Interessante ist, dass man irgendwann mit Leuten zu tun hat, die man überhaupt nicht mehr gut findet, mhm, und die aber so viel Einfluss aufs Unternehmen haben, dass man das Unternehmen selbst auch nicht mehr gut, mhm, findet. Also du kommst an den Punkt, was ich überhaupt nicht glauben konnte, dass ich meine eigene Firma mit meinem eigenen Produkt nicht mehr gut fand. Und das war der einzige Weg, dass wir gesagt haben, okay, dann lassen wir es. Mhm. Und das war aber etwas, was wir überhaupt nicht wollten. Wir wollten ja nicht aus unserer eigenen Firma ausscheiden, sondern wir haben ja diese Jahrzehnte Arbeit gemacht, dass wir viele Jahrzehnte noch davon leben können und nicht, dass jetzt einer kommt, der uns ein paar Euros gibt und dann das auf seine Art macht. Mhm. Also es war ja wirklich unser, also Bionade war sowas wie die materialisierte Essenz unseres Verständnisses, wie ein gutes Produkt mit einem guten Unternehmen aussieht. Mhm. Und dass da jetzt Leute kommen, die alles besser können, ne? Die auch alles besser wissen, die auch im Nachhinein genau wissen, warum du welchen Fehler gemacht hast, ist ja nicht so schwer, das kann ja jeder. Mhm. Ja? Das fanden wir irgendwie fürchterlich, weil die auch von der Einstellung jetzt so waren, dass sie überhaupt nicht unseren Geist irgendwie gewertschätzt haben, sondern für die waren wir sowas wie irre. Und die waren für uns Leute, die aus einer völlig anderen Welt kamen. Und das im Nachhinein betrachtet ist es aber so, dass das nicht gut und böse ist, sondern es sind einfach zwei verschiedene Welten, die aufeinander prallen, die auch unfreiwillig aufeinander geprallt sind. Also die andere Welt hat sich auch nicht gedacht, dass sie da, dass es aus ihrer Sicht jetzt mit ein paar Irren zu tun hat. Aber eigentlich ist es so, wie wenn Klingonen mit Brandenburgern plötzlich ein Gespräch anfangen. Mhm. Du verstehst nichts mehr. Also du hörst, dass die was reden, du verstehst aber nicht, was die sagen wollen, und du verstehst überhaupt nicht, was sie meinen. Mhm. Ja, und das ist auch eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Mach nur noch Geschäfte mit Leuten, die du magst und die du gut findest.
Mhm. Super spannende Geschichte. Eine Frage noch zu der Bionade-Zeit. Von dem Umgang mit Stress, wo sagst du so ganz spontan, was kommt so als erstes, war das der Punkt, bei dem es, wo du am meisten gefordert warst, da auch nicht unter dem Druck zusammenzubrechen?
Also das kann ich noch ganz genau erinnern. Wir mussten das Haus, mein Bruder und ich, wir mussten das Haus von meinem Großvater kaufen. Der ist gestorben und das war eine Villa mit 300 Quadratmetern. Und die Bank hat uns erklärt, dass das Tollste ist, wenn ihre beiden Söhne meiner Mutter das Haus abkaufen, das ihr gehört habt, und das Geld, das wir als Darlehen bekommen haben, in die Tilgung der Verbindlichkeiten der Brauerei fließt. Und dann habe ich mit meinem Bruder besprochen, dass ich da reinziehe, weil er hat schon woanders gewohnt. Und dann sind wir in dieses Haus gezogen und wir hatten kein Geld, um das zu heizen. Also wir saßen in einer 300 Quadratmeter 70er-Jahre-Villa, hatten kein Geld für Heizöl und haben uns für 200 D-Mark damals einen Holzofen gekauft und konnten aber nur Brennholz kaufen, weil es meine Schwiegermutter uns bezahlt hat.
Okay.
Und das war für mich so absurd, dass ich in einem 300 Quadratmeter Haus wohne, das ich nicht heizen kann, dafür Schulden aufgenommen habe, die jetzt in die Brauerei geflossen sind, und ich überhaupt nicht wusste, wie ich aus dieser Situation rauskomme, dass ich es eigentlich daran festmachen könnte, dass das einer der krassesten Sachen war, wo ich echt gedacht habe, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Ja.
Okay. Ja, du bist aus der ganzen Sache, nennst mal Sache, ganze Bionade, bist du quasi unbeschadet, ne, rausgekommen.
Ja.
Obwohl das schon von den Stresspunkten super viele Möglichkeiten sind, bei denen viele denken, okay, das ist mir alles zu viel, ich schmeiß das hin. Und jetzt sitzen wir hier bei InU.
Ja.
Du lachst, ich lache auch. Ich finde es schön, hier sitzen für die Zuhörer. Ich sitze hier mitten im Labor, wo InU hergestellt wird. Ich finde es total interessant. Ich finde schon eine kleine Führung bekommen, wie das alles so funktioniert. Passt super zu Stress, neu denken. Peter, du wirst da, denke ich mal, gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Mhm. Genau, wir machen nochmal eine kurze Pause. Mhm. Und trink mal ein bisschen was hier und dann starten wir gleich wieder weiter.
Hat Spaß gemacht.
Wunderbar, ja. Danke bis hier. So, die kleine Pause haben wir genutzt. Ich habe mir mal ein schönes Flash von InU mir gegönnt. Passt auch gut zu der Zeit jetzt und wer es belebt, hoffentlich ohne Koffein, wie er draufsteht.
Ja.
Peter, erzähl mal, wie wie bist du zu Inyo gekommen? Inyo, ne? Nicht irgendwie Inju, auch schon gehört. Jetzt sag mal, wie kamst du zu Inyo und was treibt dich hier bei dem Thema an?
Ja, also erstmal sitze ich hier mit Luise.
Hallo Luise.
Hi.
Hi. Luise ist auch Geschäftsführerin bei Inyo. Mhm. Wir sind auch privat zusammen, was jetzt, wir müssen Stress auch neu denken.
Kann ich verstehen.
Aber wir ergänzen uns auch sehr, sehr gut und vor 2 Jahren haben wir gesagt, wir machen das zusammen und das funktioniert sehr gut. Mhm. Ja. Und ja, wie sind wir auf Inyo gekommen? Also ich hab ja erzählt, wie es war, als wir uns von Bionade getrennt haben oder um Bionade auch gekämpft haben. Es war ja auch, wir haben ja nicht gesagt, ja, gerne, hier, bitteschön, sondern wir wollten es ja gar nicht hergeben. In dieser Phase habe ich gemerkt, dass das wirklich viel Kraft kostet, weil das ist nochmal eine andere Qualität, wenn es wirklich um deine Existenz geht. Mhm. Und in der Phase habe ich erlebt, dass ich mich selbst, ich sag mal, versorgen kann mit Kraft. Also ich kann mich selbst motivieren, um weiterzumachen. Ich habe aber auch das Produkt, was wir heute machen, nämlich Inyo, kennen und schätzen gelernt in einer Phase, wo ich wirklich Energie gebraucht habe.
Mhm. Also die Zeit war sehr kraftraubend damals, genau. Bionade.
Genau.
Vielleicht nochmal die Zuhörer kurz abholen. Wie viele Jahre, also Bionade wurde verkauft?
Ja.
Und dann, wie ging es dann weiter? Du warst quasi, die Kraft hast du immer aus dir geholt, aber da war die Kraft dann mal so ein bisschen auch vorbei.
Genau,
also vorbei.
Wir haben knapp 25 Jahre gebraucht, um Bionade erfolgreich am Markt zu platzieren. Das war schon mal ein kleiner Kraftakt. Und haben dann nach 2 erfolgreichen Jahren, die wahnsinnig erfolgreich waren, mit Banken darüber diskutiert, wer der Gesellschafter ist, der am meisten Geld dafür bezahlt. Also es ging gar nicht mehr, was ist für Bionade das Beste, sondern wo kann ich am meisten rausholen. Und das waren 4 Jahre, die wirklich extrem stressig waren, auch aus energetischer Sicht. Es ist einfach negative Energie, die dich da Tag und Nacht begleitet. Und was ich da erlebt habe, war, dass ich mich zwar selber motivieren kann, ich habe aber auch erlebt, wie kraftvoll Produkte sein können, die dafür sorgen, dass du im Prinzip diese Kraft von innen heraus unterstützt und nicht durch Dinge, die von außen kommen, versuchst, das zu kompensieren. Also es gibt ja da die tollsten Drogen, es gibt Koffein, es gibt alle möglichen Sachen, die man von außen reinschüttet, die für mich so eine Art Additiv sind, wenn man jetzt mal im Autobereich bleibt. Ja, das ist also für den Tank nochmal so ein Additiv, dass alles ein bisschen schneller geht. Was aber eigentlich auf die Kugellager und auf die Gelenke und auf die ganze Substanz geht. Und deswegen haben wir das Produkt auch Inyo genannt, weil es Energie in dir produziert. Und zwar aus Pflanzenstoffen nach ganz alten Rezepten. Und das Interessante ist, wenn du von innen heraus Kraft bekommst, kannst du einfach nicht auseinanderfliegen, weil das der Weg der Natur ist, wie du bei dir bleiben kannst und in deiner Power bist. Das heißt, du kannst nicht wie mit noch einem Energy Drink bis ins All hochfliegen und noch ein paar Flügel bekommen, sondern du wirst eigentlich immer stärker und verwurzelter und bleibst immer mehr bei dir, als dass du woanders hinfliegen möchtest.
Ja? Darf ich zu diesem Thema innen, außen?
Klar.
Also ich bin mit Peter erst zusammengekommen, als Bionade schon weg war. Und was für mich sehr eindrücklich ist, ist, das kommt ja aus einem sehr, sehr kleinen Dorf mit einer wahnsinnigen Sichtbarkeit. Ja, das heißt, man sieht die Fabrik, man sieht den großen Kronkorken, der an der Häuserwand ist, die ganze Rhön weiß, dass wir sind da, wo Bionade herkommt. Und diese Sichtbarkeit, dass von außen, von einem Tag auf den anderen, alle auf einmal wissen, okay, das sind die, die es mal hatten und jetzt haben sie es nicht mehr, ist einfach was für die ganze Familie eine wahnsinnige Veränderung im Status, in der Anerkennung, in der Frage, was bin ich eigentlich noch wert, bedeutet hat, fast über Nacht. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frage von, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr das bin, was man von außen immer gesagt hat, okay, cool, das stelle ich da, das ist meine Fabrik, das ist meine Disco, das ist mein Kupferkessel, sondern das sind die es nicht halten konnten.
Die es nicht hingekriegt haben.
Ja. Dass das in der Frage von Selbstwert unheimlich schwierig war, das aufzufangen. Und in dieser Phase, diese existenzielle Frage, die alle Menschen kennen, von was ist eigentlich in mir wertvoll? Ja, was ist in dem Moment, wo ich alles verloren habe, wo ich so blamiert wurde vor den Augen der Welt, dass Leute sehen, ich habe es nicht geschafft, was ist das, was in mir trotzdem weiterleuchtet? Ja, und das musste in meiner Wahrnehmung jedes Familienmitglied für sich unterschiedlich beantworten.
Okay.
Aber ich glaube, das ist was auch dieses Thema in you nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit dir verknüpft, zum Beispiel, als jetzt mit mir oder mit unseren anderen Mitarbeitern, die wir alle aus Familien kommen, wo jeder Mensch machen darf, was er oder sie will, und man studiert was und man studiert nichts und man arbeitet irgendwas, weil man muss nicht in dieser extremen Weise auch nach außen beantworten, was in einem eigentlich noch da ist.
Insofern stimmt, ist
es, dass es in deiner Geschichte mit diesem In You schon massiv diese Frage, wer bist du eigentlich noch, wenn das jetzt weg ist?
Ja. Also sozusagen auch eine Emanzipation von der Familie fast.
Ja, also es war ja, Bionade war ja ein Familienprojekt.
Genau.
Ja, und in der Familie unterwirft man sich der Sache.
Mhm.
Also da wird man genauso viel gehört, wie es gerade angebracht ist. Wir sind ja aus unserer Existenz raus im Sinne des Familienverbundes und im Sinne des Einkommens.
Mhm.
Und die Frage, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich, oder was kann ich eigentlich gut oder so gut, dass ich mich traue, damit ein Geschäft zu entwickeln, die wurde ganz abrupt uns auf die Stirn genagelt. Und diese Frage ist wirklich sehr einschüchternd. Und die hatte ich natürlich ganz anders als du zum Beispiel. Also ich hatte die, weil plötzlich 400 Mitarbeiter weg waren und eine Sekretärin, und ich mir gedacht habe, okay, wer bin ich eigentlich, wenn das alles nicht mehr da ist?
Mhm.
Also hat dieses Ganze mich mitgenommen oder habe ich das Ganze mitgemacht?
Okay, ja? Verstanden.
Also was ist mein Wert? Und du kommst ja von der Seite, ja, ich kann ja alles werden. Wer bin ich eigentlich?
Mhm.
Ja, also es ist ja genauso legitim oder genauso problematisch. Weil man kann ja alles werden. Und das ist wirklich der Kern, dass man irgendwie versucht, auf sich zu hören und ganz ehrlich zu sich ist und nicht, was weiß ich, den starken Macker macht oder die coole Braut, sondern mal in sich reinhorcht, was da eigentlich ruft oder was da gerne was machen will und dem auch nachgeht. Und das war natürlich bei mir ganz krass, weil alle Leute gesagt haben, naja, Peter, also du musst ja nur, mich haben dann Brauereien angerufen, ich soll nochmal dasselbe mit ihnen machen wie bei Bionade. Da habe ich mir gedacht, sag mal, sind die denn alle bescheuert oder was? Ja? Und das war das, und diese beiden Erfahrungen, also wer bin ich eigentlich, wenn mir alles genommen wird, und was will ich eigentlich sein, wenn mir alles zur Verfügung steht? Da haben wir gesagt, dass da finden wir InYou als Geschäftsmodell interessant, weil die Produkte, die wir herstellen, dafür sorgen, dass du von innen heraus Kraft bekommst und mit dieser Kraft sowas wie Zuversicht oder Mut. Und diese Zuversicht oder Mut ist jetzt nicht der Kompensationstrick für diesen ganzen Wahnsinn da draußen, sondern es ist sowas wie der Funke, wie ich mich vielleicht traue, meinen eigenen Kompass oder meinen eigenen Weg mal zu gehen. Mhm.
Ne? Also mich habt ihr direkt angesprochen mit In You aufgrund des Podcasts, weil ich davon ausgehe, dass das alles von innen herauskommt, den Stress neu zu denken. Ja. Jetzt habe ich da zwei Fragen. Ihr sprecht ja einmal auch einen Zeitgeist an, In You. Mhm. Das ist das eine. Mit einer in der gleichen Kombination wie damals mit Bionade. Also damals hattet ihr den Zeitgeist vielleicht noch nicht, sage ich jetzt mal so, weiß nicht, ob es stimmt. Und jetzt seid ihr ja quasi auf den Punkt mit eurem Produkt am gewissen Zeitgeist dran. Seht ihr das ähnlich oder ist das noch ganz weit, der Zeitgeist? Ist es nur unsere Wahrnehmung?
Ich habe den Eindruck, der Zeitgeist ist sehr schnell im Moment. Also wir machen das zusammen jetzt seit 2 Jahren. Peter hat es vorher schon ein bisschen länger vorbereitet, das Produkt. Und am Anfang war das schon noch, also die Frage von, okay, dass einfach rationale Leute genau erklärt haben wollen, was das jetzt mit ihnen macht. Oder sofort dieses Thema, das ist ja nur für Yogis oder ist so esoterisch. Das war vor 2 bis 3 Jahren ganz intensiv so eine Skepsis im Raum. Und inzwischen habe ich den Eindruck, dass die Not, irgendeine Antwort darauf zu finden, was in der Welt gerade alles passiert, so gigantisch geworden ist, dass die Leute wirklich bei sich auf der Suche sind danach, was einerseits ihr Sinn sein kann und dann auch, was ihre Energiequelle sein kann. Mhm. Das heißt, irgendwie habe ich den Eindruck, es dreht sich was und es dreht sich gerade schnell. Mhm. Und das ist für uns gut, weil wir natürlich keine Lust haben, 20 Jahre zu warten.
Halt ich aus. Du hättest
Aber also für mich ist schon, es gibt ja eine körperliche Ebene, es gibt eine emotionale und es gibt eine geistige. Und wir gehen total auf die körperliche Ebene. Was auch heißt, dass wir nicht die Lösung für alle Fragen haben, aber eigentlich sagen, hey, wir geben dir genug Kraft dafür, dass du stark genug bist, die anderen beiden Ebenen ernst zu nehmen. Ja, also das, was du spürst und das, was du denkst, sind schon relevant, egal ob es anders ist, als das, was draußen ist. Und wenn du dich in dir und in dem, was um dich herum passiert, so gut verankern kannst, dass du sagst, okay, ich habe die Power, um meinen Weg zu gehen, dann wirst du auf den anderen beiden Ebenen eben deine Antwort finden. Das ist eigentlich unser Ansatz. Und man könnte jetzt sagen, naja, okay, ist halt einfach ist ein Lebensmittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel, je nachdem, welches Produkt man meint. Aber das zu sagen, hey, man nimm dir diese Kraft und lass dich auf dich ein, das ist eigentlich das, was wir auch größer finden als Zeitgeist.
Und was bei mir so resoniert hat, ist, ich habe es in der Folge davor mal gesagt, ich hatte früher als ich Berater war, eine Palette Red Bull beim Kunden stehen, um dann ab 16, 18, 20 Uhr nochmal ein paar Gänge nochmal reinzulegen, weil es ging nicht mehr anders. Jetzt habe ich hier Flash in der Hand. Was ist der Unterschied zu Red Bull?
Das ist 1000-mal besser.
Also ich schmecke auch unterschiedlich, die schmecken mir sehr gut. Ja. Aber nochmal so, um es zu verstehen, ne? Ja. Da haben wir über Bionade gesprochen, da gab es Galileo und dann kamen die Leute und haben gesagt, jetzt weiß ich, was du da eigentlich seit 20 oder 10 Jahren machst. Aber jetzt bei In You, Flash ist eine Limonade. Wirst du mir gleich sagen, ne? Also, aber was ist so, was macht's aus?
Genau, also für mich ist erstmal In You die konsequente Weiterentwicklung von Bionade, weil wir uns bei Bionade gefragt haben, wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Getränk aus? Und jetzt bei In You fragen, wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Energiegetränk aus? Also was mich schon immer gefuchst hat, war, dass Bionade nur was wie ein gutes Gewissen macht, aber nicht wirklich einen Effekt.
Okay, ja, stimmt.
Und zwar einen positiven Effekt. Also die wirklich großen Produkte, ich bin ja Braumeister, die haben entweder Alkohol oder Koffein. Das sind also Produkte, die wirken und die Leute konsumieren es, weil sie diese Wirkung gerne haben. Und das hat mich an In You so fasziniert, dass es eine Wirkung hat. Und das Interessante ist jetzt, und das meinen wir mit zeitgemäß, es ist nicht die Wirkung, einer geht noch, oder bis 21 Uhr halte ich locker durch, wenn ich die ganze Palette leer trinke, oder bis 21 Uhr morgen, sondern was ist denn gerade los mit mir? Und zwar in der Form, dass es, wenn du deinem Körper Energie gibst, dein Körper automatisch den Ausgleich macht zu dem, was er gerade nicht hat.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Okay, also ich sage dir ein Beispiel.
Ja.
Du gehst in den Wald spazieren. Ja. Wenn du total, du hast ein Kind, ihr habt Kinder und du bist manchmal total geschlaucht. Wenn du in den Wald reingehst und spazieren gehst, kommst du energetisierter da raus, als du reingekommen bist. Wenn du total mit negativen Gedanken und Stress in den Wald gehst, kommst du danach ruhiger und gelassener raus. Das heißt, der Wald oder die Natur gibt dir genau das, was du gerade brauchst, aber nicht hast. Ja? Und die Energy Drinks geben dir nur das, was du haben willst.
Okay.
Ja, und zwar dein Ego, aber nicht, was eigentlich dein Körper gerade braucht. Mhm. Und das ist das, was uns an Inyo so fasziniert, dass es dir Energie verschafft oder Zugang zur Energie, die aber unbesetzt ist. Das heißt, der Körper entscheidet selber, was er damit anfängt. Mhm. Und das finden wir total zeitgemäß im Sinne von individuell, weil es nämlich eine individuelle Wirkung hat, nämlich eine, die dir gut tut. Mhm. Und zwar im Sinne von, was brauchst du eigentlich gerade? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bei Bionade bin oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, es ist jetzt ein japanischer Samurai-Film, dann sitzt der Samurai irgendwann da und ist völlig bei sich, auch wenn um ihn rum der Sturm tobt. Und das ist aus unserer Sicht ein Zustand, den wir brauchen, weil wir können ja diesen ganzen Sturm nicht abstellen. Der tobt ja. Und der fordert uns. Und die einzige Form, wie wir damit fertig werden können, ist, dass wir sagen, ich stehe hier und ich bin stark genug, um das hier zu schaffen oder sogar woanders hinzugehen. Und das finden wir extrem zeitgemäß, weil es sich von diesen ganzen höher, schneller, weiter oder einer geht noch oder hier, guck mal, du musst nur das und dann kriegst du das und dann kriegst du die Rolex noch oben drauf und dann hast du was und du warst noch nicht auf den Seychellen im Urlaub. Du fliegst nicht, es kostet nur 39 Euro nach Wien. Ja? Also dieses ganze Materialistische, was wir aufbauen, führt ja dazu, dass wir immer rastloser werden und auch taktloser. Also wir kommen immer mehr aus dem Takt. Und Inyo ist etwas, was dich eher, ich sag mal, innerlich kräftigt und festigt und wieder in den Rhythmus bringt.
Aber jede Person auf ihre jeweils individuelle Weise.
Weil der Körper sich nimmt, was er braucht.
Genau.
So heißt das verstanden.
Das finden wir total geil.
Ja, klar.
Und das ist aber etwas, was der Deutsche noch gar nicht versteht, dass ein Produkt, ein einziges Produkt, bei jedem eigentlich eine andere Wirkung hat, die ihnen gut tut. Ja? Und es gibt sogar Leute, so Ultra-Performer, die denken sich, okay, das ist jetzt ein Energy-Drink in Natur. Die trinken das und plötzlich werden die müde. Ja? Weil der Körper sagt, okay, jetzt habe ich genug Energie, um mal runterzufahren. Und das finden die total befremdlich. Es ist aber das, was du eigentlich jetzt bräuchtest, was du dir aber nicht gönnst. Und dieses Nicht-Gönnen ist ja sowas wie nicht leisten können. Und wenn man das jetzt auf dem Finanzmarkt, du kommst ja auch aus, kennst dich ja aus in dem Bereich.
Jupp.
Ja, du kannst entweder auf Kredit etwas finanzieren. Ja, das ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß, ja, weil es sich irgendwann rächt. Irgendwann musst du die Schulden zurückzahlen und zwar in einem Zustand, wo du nicht mehr leistungsfähig bist. Oder du kannst sagen, okay, wenn ich jeden Monat 3.000 Euro brauche, dann ist es gut, wenn ich 4.000 Euro immer auf mein Energiekonto bekomme, weil dann kann ich dieses Leben leicht führen. Wenn ich aber jeden Monat 3.000 Euro brauche und kriege nur 2.500 auf mein Konto, habe ich jeden Monat Stress. Und ich glaube, dass viele noch in diesem, ich mache das mal auf Kredit, auf Kosten meiner Gesundheit, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Konsequenz, ja, die Leute übernehmen auch keine Verantwortung, also in die Zukunft verlagert, leben und wir glauben, dass Inuit was ist, was dich im Jetzt verwurzelt, weil es ist ja das Jetzt, was uns lebendig macht und das Leben lebenswert.
Genau, lebe jetzt, ja.
Genau. Aber auch, also ich finde auch in dir verwurzelt, also in dem Sinne, dass jede Person findet ja was anderes sinnvoll oder jede Person lässt sich von was anderem wirklich begeistern. Und das ist ja eine Sache in unserer Zeit, wo wir den Eindruck haben, so mit dem Digitalen, mit man muss auf 20 Milliarden Geräten immer antworten, mit irgendwie alle sollen Topmodel sein und nochmal tolle Fotos posten und so, ist die Frage von wie sehr darf ich sein, einfach sehr, sehr schwierig geworden. Ja? Und dieses so, nee, verwurzel dich so in dir, dass du da rausgehen kannst, so wie du bist. Ja? Egal, ob es Instagram gibt, egal, ob Heidi Klum wieder anruft und sagt, okay, alle sollen kommen und gleich aussehen eigentlich, ist diese Frage von, okay, wie kannst du für dich Sinn in diese Welt tragen, deinen Sinn? Und das ist irgendwie eine, das klingt fast schon pathetisch, weil es halt so eine große Frage ist am Ende. Aber die ist für uns schon sehr wichtig und die ist auch wichtig als Unternehmer, weil natürlich diese Frage, was ist, wie können wir das auf eine Art und Weise machen, die nicht einfach irgendein scheiß Produkt ist, sondern was tatsächlich was Gutes und was Neues in die Welt bringt.
Genau.
Und ich glaube, dass das eigentlich die Antwort ist, warum du nochmal dir das antust, was vollkommen Unbekanntes in die Welt zu bringen.
Ja. Ja. Also ich...
Darf ich nochmal ausreden?
Stress neu denken.
Nein, aber diese Frage von, muss man das eigentlich machen? Und das hat ja einen Sinn, da ist ja eine Intention dahinter.
Ja.
Ich würde ganz auch mal kurz reingrätschen,
ja,
weil wir hatten in der Pause, wir haben noch weiter gesprochen. Du hast was Spannendes gesagt, Peter. Jetzt hast du meinen Schlüssel verraten. Du funktionierst, ich benutze funktionieren jetzt positiv besetzt, am besten im Chaos.
Ja.
Also ich habe in der Pause gemeint, ne, wie hast du das alles gemacht, ohne mal wirklich, wirklich da tief zu fliegen. Und da hast du gemeint, ne, aber ich glaube, bei mir geht es am besten, wenn es einfach Chaos ist.
Ja.
Um dich herum ist Chaos. Und siehst du, dass jetzt so den Shift deine Stärke ist, im Chaos zu funktionieren, gut zu arbeiten? Gehst du deswegen mit Inu jetzt wieder auch da in eine ähnliche Situation rein?
Ja, teilweise. Also wir haben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ja nicht als Wissender auf die Welt gekommen, sondern die Bionade-Erfahrung auf die Disco hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und ich habe gemerkt, dass es viel einfacher ist, wenn man das, was man tut, mit Liebe und Leidenschaft tut und ich sag mal, in seiner Kraft bleibt man nur, wenn man etwas tut, was man wirklich gerne machen möchte. Und diesen Ansatz haben wir bei einer Bekannten, die das als, ich sag mal, als Persönlichkeitsmerkmal den Leuten erklärt, wo ihre Stärken und ihre Schwächen sind. Und von der habe ich gesagt bekommen, dass ich am besten funktioniere, wenn ich in einer ausweglosen, chaotischen Situation einen neuen Weg finden muss. Ja, das war mir vorher auch nicht klar, dass das, aber es ist genau mein Leben.
Ja, macht Sinn.
Und das ist schon interessant, wenn man das weiß, weil dann weiß man erstens, was man gut kann. Ja, die hat mir dann auch erklärt, wie das aussieht, wenn ich das nicht im Positiven lebe, sondern im Negativen. Dann ist das nämlich Überheblichkeit, ja, wenn man alles schafft und alles kann. Ja, ist auch gut zu wissen, wann ist man in seiner Schattenseite. Und ich mache Inu, weil ich nur Dinge machen kann, die ich wirklich gut finde. Ja, das hat mein Gehirn ist irgendwie neutral aufnehmbar, aber da ist wenig Absicht dabei. Meine größte Meinung entscheide ich aus meinem Bauchgefühl oder mit meinem Herzen. Und was ich wirklich gut kann, ist zu verstehen, was könnte die Leute wirklich. Was könnte ein Bedürfnis sein, ein wirkliches Bedürfnis, das aber die Gesellschaft weiterbringt? Ja, also im Transformativen, das haben wir ja bei Bionade gemacht, indem wir gesagt haben, komm, wir machen Ökoprojekte hier in Deutschland, wir fördern so das Bewusstsein für diesen ökologischen Wandel und so. Und Ich glaube, dass ganz viele Leute heute ein subtiles Gefühl haben, dass das, was sie da machen, eigentlich doof ist, mhm, aus ihrer Sicht. Sie aber noch gar nicht den, ja, Blick haben, mhm, an welcher Schraube müssen sie alles drehen, dass sich was ändert. Mhm. Und zum Schluss sagen, na komm, ich lasse es lieber so, wie es ist, bevor ich mich verhätter, weil, mhm, es ist total komplex. Mhm. Ja? Eigentlich ist es gar nicht so komplex, wenn man auf sich selber hört, mhm, weil dann kriegt man auf 100 Millionen Sachen, die auf einen zukommen, sofort eine, ja, Antwort. Aber wenn man nicht auf sich hört, ist es total konfus und komplex. Mhm. Und wir glauben, dass sich das wirklich lohnt, den Leuten dieses Angebot, mhm, zu machen. Vor allem, weil es ein Angebot ist, das nicht gleich der Messias ausgesprochen hat. Das heißt, wir haben die Lösung auch, mhm, nicht, sondern die Lösung wird sich zeigen, wenn die Leute in ihre Kraft kommen. Mhm. Und das finde ich total zeitgemäß, weil es unabhängig davon ist, was man will und was man selber gut findet. Also sowas wie einen eigenen Kompass wieder schärfen oder rekalibrieren, wenn man so will. Also den hat ja jeder von uns. Jeder geht in den Kinofilm, den er gut findet. Das macht man ganz automatisch. Aber im normalen Leben hört man irgendwie nicht auf seinen Kompass. Und dass man diesen Kompass wieder findet und anschmeißt und ihn benutzt, das ist so unser Angebot, das wir machen. Und wohin der Kompass dich dann führt und was du dann da machst, ist ja jedem selbst überlassen. Mhm. Und das finden wir eben auch gut, dass man nicht die Antwort auf alle großen Fragen hat, ja? Weil wir kennen ja nicht mal die Fragen alle. Ja? Ja, klar. Aber trotzdem ein Angebot macht, was garantiert nachhaltig in die richtige Richtung geht.
Ich schaue gerade mal ein bisschen auf unsere, auf meine Uhr. Stunde 20 haben wir jetzt. Würdest du gerne so ein bisschen zum Ende kommen? Ich habe eine spannende Frage zu Ingo noch gar nicht gestellt. Was ist da eigentlich drin? Also Koffein, Taurin ist es nicht.
Ja.
Was trinke ich gerade hier?
Es sind eine Reihe von natürlichen Stoffen, die deine Zellen brauchen, um Energie herzustellen. Mhm. Manche davon kennt man. Kurkuma, Ginseng,
Artischocke,
Acerola, also Sachen, Ingwer, die total selbstverständlich man in allen möglichen Superfoods oder Naturmedizinen auch findet. Aber die sind auf eine Weise kombiniert, dass sie perfekt in deine Zelle reingehen. Okay. Das heißt, du kannst, wenn du, wenn es dir nicht so gut geht, schnell wieder in deine Power kommen und mit relativ wenig Aufwand. Das, mhm, heißt, es ist so das alte Wissen mit einem ganz neuen und einzigartigen Verfahren. Und dadurch kannst du dich in dir von innen stärken. Und, mhm, ein wichtiger Stoff, der da noch drin ist, ist Q10, mhm, was Frauen aus dem Anti-Aging kennen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen wie Schönheit von innen oder Anti-Aging von innen. Aber was uns sehr wichtig ist, ist, dass es eben natürliche Stoffe sind, die ganz, ganz, ganz lange schon in der Welt sind, sodass nicht man eine Überraschung haben kann, wenn man 20 Jahre irgendwas Schwachsinniges getrunken hat, zu merken, der Körper soll es gar nicht aufnehmen, mhm, sondern sehr, sehr alte Sachen auf eine neue Art und Weise in den Körper gebracht.
Und kann ich kurz was sagen?
Ich würde auch noch was Tolles sagen.
Okay, dann sag du erstmal was
Tolles. Ich würde was ganz Pathetisches sagen. Okay. Weil du gerade gesagt hast, die Leute sind... merken alle, dass es nicht so viel Sinn hat. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die fehlen in der Welt. Das eine ist, dass man selber das Gefühl hat von Sinn und das andere ist, dass man das Gefühl hat, dass man was macht, was Anerkennung verdient. Mhm. Ja, das heißt, so mein innerer Kompass und dass ich von anderen verdiene, gesehen zu werden. Und das Schöne an dieser Energie, die wir haben, ist einerseits, dass man selber sich traut, seinen Sinn zu sehen, aber auch, dass man mehr Energie hat, um anderen Leuten Anerkennung schenken zu können. Ja, das heißt, es geht nicht darum, nur ich alleine kann noch besser mein Ding zu machen, sondern eher darum von, okay, du machst was Cooles, ich habe aber auch noch ein bisschen was übrig, um das zu sehen, neben dem, was ich mache, was mir wichtig ist.
Genau.
Und dadurch haben wir das Gefühl, geht es wirklich darum, die Energie von allen zu erhöhen. Ja, also so wie eine Art von Netz oder Verbundenheit zu schaffen, die daraus entsteht, dass wenn alle ein bisschen mehr Puffer haben, sich alles insgesamt leichter und klarer und auch zusammener anfühlt, als wenn man einfach sagt, okay, es gibt so Ego-Shooter, die gehen so einen super Weg, mhm, und alle anderen fallen irgendwo runter und müssen halt Red Bull
trinken. Super spannende Vision.
Ja, und es ist lustigerweise genau das, was in ihrem Körper macht. Mhm. Ja, wenn es allen Zellen gut geht, können alle Zellen dazu beitragen, dass du größer bist, mhm, als, mhm, Organismus. Und wenn man das jetzt auf eine Gesellschaft oder auf ein Unternehmen überträgt, wird es einfach größer und flexibler und intelligenter, wenn jeder in seiner Kraft ist. Mhm. Ja, und die Idee, die wir verfolgen, ist, dass man nicht so lange rennt, bis man in ein Loch fällt, mhm. sondern dass man bewusst weiß, okay, jetzt kommt etwas, was mich wirklich fordert und dafür versorge ich mich zusätzlich. Mhm. Ja? Bei Inyo, wir haben das einmal als ich nenne es jetzt mal Konzentrate, wir nennen das Natural Cell Tonics und einmal als Getränk. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe eine Messe und bin da 5 Tage lang auf Hochtouren, dann ist das etwas, was mich mehr Energie kostet, als ich in meinem normalen Alltag mhm. brauche. Und wenn ich mich dafür extra versorge, kann ich danach leichter weiterlaufen. Mhm. Ja? Wenn ich das nicht tue, mhm. werde ich krank, kriege ich schlechte Laune, mhm. bin ich ausgefallen und so weiter. Und wir wollen eigentlich auch, dass die Leute wieder anfangen zu sagen, okay, wie sieht eigentlich die Energie für meinen Weg aus? Also wenn ich diesen Weg gehen will, wann kommen denn Sachen, die ich ganz leicht gehen will, und wann kommen Sachen, die schwer sind, wo ich mich versorgen muss und auf mich achten muss, ne? Wo es einfach heavy wird. Und je mehr man auf sich hört, desto schneller findet man diese Punkte. Lustigerweise haben die alle Leute, die so eine Art chronische Krankheit haben, also wenn jemand Asthma hat zum Beispiel, weiß er sofort, wann er in einer Situation ist, wo er Energie kriegt und wann es ihm viel Energie kostet. Und wir, die in Anführungszeichen gesund sind, spüren das gar nicht mehr, wann uns etwas gut tut oder wann uns etwas nicht gut tut. Und wir wollen eigentlich dafür sorgen, dass die Leute feiner werden, also feinfühliger, aber gleichzeitig kräftiger für diesen Stress da draußen, der ja eher noch mehr wird, wenn man jetzt mal an die Möglichkeiten denken, klar, die Technik uns alle zur Verfügung stellt. Ja?
Wer mehr über euch erfahren möchte, wo findet man die Infos?
inju.com, also inju.com. Wir haben auch in Berlin einen Unternehmenskern, da sind wir gerade, da ist auch Matthias zu Gast, also bist du zu Gast. In Berlin-Mitte produzieren wir, verkaufen wir, arbeiten wir, da kann man uns besuchen. Und an immer mehr Stellen, wo das verkauft wird, weil irgendwelche Leute sagen, das finden die super und wollen sie in die Welt bringen. Aber im Moment eben vor allem online und hier und dann an Orten, die irgendwie zu kleinteilig sind, um in einem Podcast zu erwähnen.
Wunderbar.
Ja, und natürlich gibt es für deine Zuhörer ein Angebot. Also mit dem Code Stressneudenken kriegt jeder einen Rabatt, der das mal ausprobieren will. Mhm. Ja. Und wir freuen uns auf alle, die Energie von uns annehmen, die wir in die Welt rausschicken wollen.
Wunderbar. Ja? Jetzt komme ich noch zu meiner allerletzten Frage, die ich jedem Gast stellen möchte. Stellt es euch beiden mal, wer zu mir auch erst antworten möchte. Stellt euch mal vor, Stress wäre eine Farbe. Mhm. Welche Farbe wäre das für euch?
Rotweinrot.
Ja.
Rotweinrot?
Mhm. Ich war auch sofort bei Rot.
Auch bei Rot?
Ja.
So noch ein paar Assoziationen.
Also für mich wird es sofort eng.
Ja?
Also so dunkel, dass ich gar nicht mehr richtig durchgucken kann.
Okay.
Und es ist schon auch was Organisches. Also dieses Rotweinrot, das ist auch in der Nähe von Blut, aber es ist auf jeden Fall was irgendwie die Möglichkeiten kleiner macht, weil es irgendwie die Sicht versperrt für mich.
Also bei mir war es so eine Assoziation zu so einem roten Nebel, also zu irgendwie so, wir gucken gerade so eine Serie, da ist so eine dunkle Materie, die dann so rumsaust die ganze Zeit und das in Rot, das wäre wirklich Stress, das einfach unkontrolliert in der Gegend rumzuckt, aber interessanterweise ist es ja bei uns beiden Rot.
Ja? Interessant, habe schon andere Sachen gehört, genau.
Ja.
Super, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier, für die Zeit, für das wirklich offene Gespräch über Stress, über euren Weg, wo ihr hingehen wollt. Ich bin total beeindruckt, was ihr vorhabt und wünsche immer viel Erfolg und wir bleiben sicherlich in Kontakt.
Danke, dir auch.
Ja, alles Gute. Danke. Ciao.
Tschüss.